Ich vermag nämlich den dorischen Staat und die dorische Kunst mir nur als ein fortgesetztes Kriegslager des Apollinischen zu erklären. Nur in einem unausgesetzten Widerstreben gegen das titanisch-barbarische Wesen des Dionysischen konnte eine so trotzig spröde, mit Bollwerken umschlossene Kunst, eine so kriegsgemäße und herbe Erziehung, ein so grausames und rücksichtsloses Staatswesen von längerer Dauer sein. Bis zu diesem Punkte ist des Weiteren ausgeführt worden, was ich am Eingange dieser Abhandlung bemerkte, wie das Dionysische und das Apollinische in immer neuen, aufeinander folgenden Geburten und sich gegenseitig steigernd das hellenische Wesen beherrscht haben, wie aus dem erzenen Zeitalter mit seinen Titanenkämpfen und seiner herben Volksphilosophie sich unter dem Walten des apollinischen Schönheitstriebes die homerische Welt entwickelt, wie diese naive Herrlichkeit wieder von dem einbrechenden Strome des Dionysischen verschlungen wird und wie dieser neuen Macht gegenüber sich das Apollinische zur starren Majestät der dorischen Kunst und Weltbetrachtung erhebt. Wenn auf diese Weise die ältere hellenische Geschichte im Kampf jener zwei feindseligen Prinzipien in vier große Kunststufen zerfällt, so sind wir jetzt gedrängt, weiter nach dem letzten Plane dieses Werdens und Treibens zu fragen, falls uns nicht etwa die letzt erreichte Periode, die der dorischen Kunst, als die Spitze und Absicht jener Kunsttriebe gelten sollte. Und hier bietet sich unseren Blicken das erhabene und hochgepriesene Kunstwerk der attischen Tragödie und des dramatischen Dithyrambos, als das gemeinsame Ziel beider Triebe, deren geheimnisvolles Ehebündnis nach langem vorhergehenden Kampfe sich zu einem solchen Kinde, das zugleich Antigone und Kassandra ist,